Ich habe ein Thema heute, was ich mit euch bedenken möchte, was der Perikopentext des heutigen Sonntags ist. Josua 2, die Verse 1 bis 21. Und zwar geht es da um einige knifflige, schwierige Situationen und wie wir in diesen Situationen Gott erleben können. Und ich lese uns den Text nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Manchmal muss ich da gucken, weil die haben auch unterschiedliche Versionen. Ich hoffe, das stimmt jetzt mit meiner Version überein, aber es sind ja nur Nuancen. Eine Übertragung von Karl-Heinz von Heiden, wer den noch kennt. Von Schittim aus hatte Josua heimlich zwei Männer als Kundschafter losgeschickt und sie beauftragt, das Land und besonders Jericho zu erkunden. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Hure namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Kurz darauf wurde dem König von Jericho gemeldet, Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Da schickte der König einige Wachen zu Rahab und befahl, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau hatte die beiden Männer jedoch versteckt und sagte, ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schließen des Stadttores, bei Einbruch der Dunkelheit, sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. Ich muss mal gucken, wie lang das geht. Auch noch ein bisschen hin, ja. Rahab hatte die beiden aber auf das flache Dach ihres Hauses gebracht und unter aufgeschichteten Flachsstängeln versteckt. Da nahmen die Wachen die Verfolgung auf und suchten den ganzen Weg bis zu den Jordanpforten ab. Sobald sie aus der Stadt waren, wurde das Tor wieder geschlossen. Noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sihon und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagte es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf Erden unten. Jetzt probiere ich das mal. Ja, es funktioniert. Nun bitte ich euch, verschwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso schont, wie ich euch verschont habe. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst, dass ihr uns rettet vom Tod. Da sagten die Kundschafter zu ihr, unser Leben steht für euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen, wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Bevor Rahab die beiden Männer nun durchs Fenster an einem Seil die Mauer hinunterließ, ihr Haus war nämlich an der Stadtmauer gebaut, sie wohnte praktisch direkt an der Mauer, sagte sie zu ihnen, geht zuerst ins Gebirge und versteckt euch dort 3 Tage, damit ihr nicht den Verfolgern in die Arme lauft, wenn sie dann zurückgekommen sind. Dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Und die Kundschafter sagten, damit wir unseren Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst, und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich und wir sind von unserem Eid frei. Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn antastet. Natürlich darfst du auch unsere Sache nicht verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir geschworen haben. Einverstanden, sagte sie, so soll es sein, und ließ sie gehen. Dann band sie die rote Schnur ans Fenster. Ganz jugendfrei ist die Geschichte ja nicht, wie ihr gemerkt habt. Zunächst macht dieser Text, dieser Bericht uns deutlich, wie die Wirklichkeit unseres Lebens ist. Dass es alles gar nicht so schwarz-weiß und so einfach ist. Dass auch Gott dennoch da ist, mitten in Schuld und Versagen, in Lebenskonzeptionen, die uns gar nicht so passend erscheinen, wo wir denken, das kann doch nicht angehen. Er ist da. Er ist mittendrin in unserem Versagen, genauso wie in Lebenssituationen, wo wir den als Christen den Kopf schütteln und sagen, geht gar nicht. Er führt seinen Plan und Willen durch, sogar entgegen unserer Denkstrukturen. Er geht manchmal Wege, wo wir vielleicht sogar die Nase rümpfen. Und der Verlierer Jesus wird der Retter der Welt. Das Heil, was wir erleben, geschieht durch etwas so Schreckliches. Und ich denke manchmal, wenn ich in schwierige Situationen komme, nicht warum Gott bist du nicht da, sondern ich frage, wo bist du Gott? Und was bedeutet das für mich und mein Leben? Wie kann ich damit umgehen, dass Schwierigkeiten in mein Leben kommen? Schauen wir mal, was für schwierige Situationen hier da sind. Da ist einmal das Volk vor einer sehr befestigten Stadt. Jericho war nicht irgendeine Stadt, sondern die war schon recht stabil. Also nach damalig kriegerischen Verhältnissen war das eine uneinnehmbare Festung. Und Josua geht das ganz strategisch an. Er überlegt, was mache ich, wie gehe ich dann vor und sagt, wir müssen erstmal wissen, was da los ist. Wo sind die Schwachpunkte einer solchen Stadt? Wie ist die Stimmung? Wie können wir da rangehen? Also unser Verstand, den dürfen wir einsetzen. Das ist völlig klar. Also Josua sagt nicht, naja, Gott wird es schon machen. Ja, setzen wir uns mal zur Ruhe. Trinken einen guten Schluck Wasser, essen ein gutes Stück Brot, mit Käse natürlich dazu. Nein, er denkt nach, er geht mit. Aber wir merken, die beiden Kundschafter, die verstehen das irgendwie ein bisschen falsch. Was machen die als erstes? Die gehen in ein Bordell. Ja, das steht da. Die gehen zur Hure, zur Prostituierten Rahab. Vermutlich, weil das öffentlichste Haus in dieser Stadt war. Taktisch sehr klug. Da kommt keiner so schnell in Verruf und in Verdacht. Ja, in Verruf schon, aber nicht in Verdacht, ein Spion zu sein. Und dort wollen sie auch noch übernachten. Na, stellt euch mal vor, heute früh kommt einer und sagt, der Michael Kuhn ist gestern Abend schon gekommen und er war im stadtbekannten Bordell. Und hat dort übernachtet. Habe ich nicht, keine Sorge. Ja. Aber wie kommt denn das rüber? Was machen die denn da? Da haben sich die Ausleger Gedanken gemacht, was ist denn da nun passiert und so. Nee, die wollten da schlafen. Mehr nicht. Nicht mit der Rahab schlafen. Ja. Das ist eine schwierige Situation für das Volk Israel und es ist auch eine schwierige Situation für die beiden Kundschafter. Die Spione, die herausfinden wollen, wie geht's? Sie begeben sich in Lebensgefahr. Na, so groß wie Chemnitz war Jericho nicht. Die Nachbarn hatten bestimmt aus dem Fenster geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, so die Leute, die dann dir genau sagen können, was in der Straße passiert ist, was mit der Tante Trude ist und so weiter und Onkel Paul. Ja, das gibt's ja überall. Ich weiß nicht, wie das in Chemnitz ist. Ich habe hier nur kurze Zeit, nur einige Wochen mal gelebt. Aber die Leute bekommen ja mit, da sind Fremde. Das waren nicht die üblichen Freier, die da aus- und eingingen. Und man wusste natürlich, da sind die Israeliten, da steht das Heer der Israeliten da am Jordan, da stehen sie. Man hatte Angst, man wusste, da passiert was, diese Herrscher war gefährlich. Und jetzt sind da zwei Spione und der König hat natürlich das auch mitgekriegt. Und sofort wird er informiert und er schickt Boten zu Rahab und die soll ja jetzt die beiden wieder rausrücken. Ein Volk hat Schwierigkeiten, zwei Kundschafter haben Schwierigkeiten und die Rahab hat jetzt auch ein Problem. Ihr Problem ist zweigeteilt. Das eine Problem ist, dass sie weiß, wenn Gott mit diesem Volk ist, haben wir keine Chance. Und was wird mit meiner Familie? Was wird mit meinen Brüdern und Schwestern? Was wird mit all den Menschen, die mir wichtig sind? Und da ist sie bereit zum Hochverrat. Sie belügt die Wachen. Sie ist ja nicht dumm. Und sie weiß auch, dass die beiden Kundschafter nicht aus Jericho stammen. Sie kriegt das mit. Und sie sieht zugleich eine Chance. Sie ergreift aus einer Notsituation eine Chance. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir die Tiefen unseres Lebens, die Schwierigkeiten unseres Lebens nicht als das, jetzt ist es aus, verstehen, sondern dass wir verstehen, dass in den Schwierigkeiten unseres Lebens Gott uns neu ganz begegnen und führen und leiten will. Und sie sagt, ja, da waren zwei Herren, aber die habe ich weggeschickt. Die sind wieder weg. Und sie rettet damit das Leben der beiden und auch das ihrer Familie. In was für Schwierigkeiten können wir kommen? Krankheit. Krankheit, die uns angreift, die unseren Lebensraum einengt. Oder finanzielle Sorgen, Nöte. Wir werden von jemandem über den Tisch gezogen, betrogen. Und auf einmal ist die Absicherung, die wir haben, weg. Wir erleben vielleicht Arbeitslosigkeit. Oder der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen. Da hat man so viele Pläne gehabt und wir haben das zurzeit mit Freunden, durchleiden wir das gerade, dass die Frau ganz plötzlich verstorben ist, unerwartet, auf dem OP-Tisch verstorben. Ja. Und dann ist man gerade in den Ruhestand gegangen. Ja. Wie gehen wir damit um? Was? Schwierigkeiten können uns begegnen. Vertrauen wir, dass Gott dabei ist? Haben wir die Hoffnung, dass er mit dabei ist? Wo ist er denn? Und was hat diese Geschichte mit unserem Glauben zu tun? Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubimen Tag und Nacht gebücket dienen, singen wir. Ja, das ist uns schon klar, da bei dem im Himmel ist er. Aber ist er auch jetzt bei mir hier? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wie ich sie erlebt habe. Ich bin im Krankenhaus, eine Woche im Krankenhaus gewesen, wegen einer Operation an meiner Nase. Und in dieser Woche war alles weg. Stell dir vor, du bist Pastor, du predigst jeden Sonntag das Evangelium, du betest, du hast einen heißen Draht zum Herrn und du bist auf einmal im Krankenhaus und auf einmal ist Gott für dich nicht mehr. Als gäbe es ihn nicht. Du fühlst ihn nicht, du weißt von ihm nicht. Ich hatte keinen Bock zu beten, keinen Bock die Bibel zu lesen, keinen Bock über Jesus zu reden. Was sonst mein Herzensanliegen ist. Schwierige Situation. Er ist da gewesen. Ich habe es bloß nicht gemerkt. Gott ist gegenwärtig, mitten in all den Wirren der Zeit, auch die wir heute erleben. Gott ist da. Er ist für Israel, für Rahab ist er da. Auch für die Kundschaft und auch für dich. Natürlich könnte man fragen, was soll das? Sonntagmorgen führt uns ein Bibeltext ins Rotlichtmilieu. Ist das nicht besser, über solche Themen zu schweigen? Wir sind die heilige Gemeinde des Herrn. Ist es nicht besser, sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen? Wir haben doch so schöne Kirchenräume und uns freuen. Letzten Sonntag war Erntedank, herrlich. Und nun führt uns der Text hier in eine solche Situation. Ein Thema unter der Gürtellinie. Und das kann uns ja Angst machen, die ganzen Begierden und Triebe der Menschen, das macht uns ja Schwierigkeiten. Und nun müssen wir ganz ehrlich sein, auch wir sind doch nicht frei davon. Wir reden bloß nicht drüber. Und schrecklich ist, was die Menschen aus dem Ganzen machen. Da wird damit Geld verdient und es wird ausgenutzt. Die ganze wunderbare Sache, die Gott sich erdacht hat mit Liebe und Sexualität, wird also so schmutzig gemacht. Die Menschen machen mit und machen sich kaputt. Eine Masse an Verirrungen und Auswüchsen. Ja, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber die Menschen haben damit zu tun. Und Gott ist mittendrin. Gott ist dabei. Gott kennt alle Bereiche und Facetten des Lebens. Gott ist nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern er ist in dieser Welt. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Er kennt den Dreck der Hinterhöfe, er kennt die Not der Prostituierten. Er kennt das, was an Leid und Sklaverei da ist bei Menschen. Und er möchte, dass Menschen frei werden. Dass nicht das Negative, das Böse, das Zerstörende bestimmend ist. Das will er nicht. Und je älter ich werde, umso mehr begreife ich, dass Gott uns nicht gerufen hat, dass wir als heilige Gemeinde uns absondern und uns in unseren Räumen verbarrikadieren, sondern dass unser Auftrag ist, geht hinaus in die Welt. Geht hinaus an die Hecken und Zäune. Und sagt den Menschen, dass es eine Freiheit gibt und einen Befreier, Jesus. Das heißen wir nicht gut, das Negative. Aber wir wissen um den, der die Ketten zerbrochen und die Stricke zerrissen hat. Wir wissen es. Ja, Gott kennt auch die Hintergründe meines Herzens und deines Herzens. Auch das, was wir manchmal, womit wir zu kämpfen haben. Ich will es mal so formulieren. Neid, Gier, Ängste, Minderwertigkeitsgefühle. Er ist auch in diesem Dunkel gegenwärtig. Gott kennt das ganze Leben. Nichts ist ihm zu dreckig. Auch nicht die Abgründe in uns. Und von daher können wir auch Menschen nicht abschreiben und vergessen. Und wir müssen ganz neu für uns als Gemeinde Jesu, als Kirche Jesu Christi überlegen, was ist denn unser Auftrag? Mein Auftrag ist es nicht, in ein Bordell in Chemnitz zu gehen. Klar, ja? Also das ist nicht mein Auftrag. Aber ich kenne eine junge Frau aus der Wilkauer Gemeinde, ist sie gekommen, zum Glauben gekommen, ich habe sie getauft. Die ist in Nürnberg in die Bordells gegangen und hat dort mit den Prostituierten geredet und hat ihnen die Liebe Jesu weitergegeben. Ja. Mit einer Organisation, mit Geschwistern, die im Hintergrund waren. Und hat diesen Frauen in ihrer Verzweiflung auch geholfen. In ihrer Not. Was ist das Besondere dieser Frau Rahab, dieser Prostituierten? Könnt ihr euch das vorstellen? Die weiß um Gott. Das ist uns so fern. Das passt manchmal nicht in unsere Schemas, unsere Denkstrukturen. Aber sie weiß, da ist dieser Gott Jahwe. Und sie bringt ihn ins Spiel. Sie hat von ihm gehört und sie bekennt sich zu ihm. Beginnt ihm zu vertrauen. Und nun passiert etwas. Wer lebt, kommt in solche Dilemmasituationen. Wer lebt, erlebt auch, dass es Schwierigkeiten gibt. Dass egal, was du machst, irgendwie ist es falsch. Und das Entscheidende bei ihr ist, dass sie wirklich weiß, Gott ist da. Wir müssen begreifen, dass unser Leben nicht immer nur schwarz oder weiß ist, sondern dass es Grautöne gibt. Aber wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er uns auch aus Sklaverei, aus dem Dreck des Lebens herausführt. Gott will alle. Das meint, nicht alle werden gerettet. Das wissen wir nicht. Und die Bibel sagt uns auch, dass das nicht so ist. Aber Gott will alle. Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, sagt uns die Bibel sehr klar. Die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir Ausgrenzung oder Austausch? Wie gehen wir mit Menschen um, die andersgläubig sind, andersdenken sind, andere Lebenskonzeptionen haben? Das fordert mich unwahrscheinlich heraus, vor allen Dingen, wenn es dann noch in deiner eigenen Familie passiert. Wenn sich auf einmal jemand als homosexuell outet, wenn auf einmal Vorstellungen von Partnerschaft da sind, die jeder christlichen Ethik fremd sind, was mache ich denn da? Glaube ich, dass das göttliche Heil, das Licht des göttlichen Heiles auch in die Finsternis scheint? Und solche Menschen in ihren Bann ziehen kann? Was sammelt denn Jesus für Leute um sich? Schaut mal in die Bibel. Das sind Terroristen, ja, Judas Iskariot. Ja. Da sind narzisstische Persönlichkeiten, naja gut, Narzisst vielleicht nicht, aber sehr mit sich selbst Beschäftigte wie Petrus. Da sind Zweifler wie Thomas, auch Prostituierte hat er um sich. Wie gehen wir mit Andersgläubigen um? Ich bin nach wie vor unterrichtet in einer Berufsschule für Pflegekräfte, generalistische Pflegeausbildung, habe eine neue Klasse am letzte Woche gehabt, Vietnamesen und mongolische Menschen. Es ist wunderbar, ich habe also drei Christen, vietnamesische Christen, die auch aus einer Freikirche kommen. Die eine erzählte mir, in ihrer Gemeinde dort in der Stadt sind 1200 Mitglieder. Will ich gerne mal besuchen, habe ich gedacht. Ja? Und ein junger Mann, der hat mich dann wirklich gefragt, ob ich wirklich Pastor bin. Ja? Der wollte es gar nicht glauben. Dann hat er mich gefragt, was ich so mache. Ich habe alles erzählt. Ja, ich möchte auch so ein Pastor werden wie du. Er hat gesagt, wunderbar, ich schreibe mir deine Adresse irgendwann auf und wenn du fertig bist mit der Ausbildung, reden wir mal, aber such erst mal eine Gemeinde. Und dann kommt dann eine junge Frau auf mich zu, so 22 Jahre alt, eine Mongolin, und sagt zu mir, meine Eltern sind Buddhisten, meine ganze Familie, aber das gibt mir nichts. Ich komme damit nicht klar. Wie ist das bei euch Christen? Kann ich irgendwas über diesen Gott kennenlernen? Kann ich die Bibel lesen? Ja, dann kann ich ja sagen, du bekehr dich mal und lass das los und so. Nein, sie brauchen einen langsamen Weg zum Glauben. Sie muss Schritt für Schritt geführt werden. Rede ich mit diesen Menschen? Oder grenze ich aus und sage, mit euch will ich nichts zu tun haben? Du bist ein Sünder, weg damit. Ich glaube, dass wir auch zwei falsche Bilder von Gemeinde haben in unseren Köpfen. Auch heutzutage, dass wir das erleben. Auf der einen Seite haben wir die Gemeinde, wo alle nur reinpassen, die so ähnlich sind wie ich selbst. Ja, so, wo man also so eine hermetisch abgeschlossene Institution hat, wo nur die Einlass finden, die so passig sind und die so den richtigen Frömmigkeitscode haben. Ja? Wir sind die Heiligen der letzten der Tage. Entschuldigt mal bitte. Ja? Ich habe das auch in meinem Herzen. Ich manchmal denke, es ist so anstrengend, wenn so Menschen noch auf dem Weg sind zum Glauben. Es ist manchmal so anstrengend, das zu ertragen, was sie für Bockmist schießen. Aber was haben denn Geschwister mit mir ertragen müssen, als ich noch kommunistisch unterwegs war? Und zwar schon christlich sozialisiert, aber noch nicht bekehrt. Und dann gibt es die anderen, ein Verständnis von Kirche, das derart entgrenzt ist, wo jegliche Kontur und Identität fehlt, wo nichts mehr zu greifen ist, wo nicht mehr klar ist, wer gehört denn dazu und wer gehört denn nicht dazu. Das ist die andere Seite vom Pferd, die man fällt. Wir brauchen eine gesunde Mitte, die bei Jesus bleibt, die in seiner Art lebt, wo Huren, sexuell anders Orientierte, wo sie Raum finden in unseren Begegnungszentren, wo wir ihnen eine Brücke bauen zum Evangelium. Das heißt nicht, dass wir alle falschen Lebenskonzepte zu richtigen erklären, aber dass wir den Menschen sehen. Und dass wir begreifen, dass manchmal Gott mit solchen Leuten auf dem Weg ist. Gott kann, egal was du bist, wer du bist, was du verzappt hast und was du im Heimlichen auch, was ja keiner wissen darf, was da noch ist. Gott kann aus dir etwas Großes machen. Da ist eine Prostituierte mit zweifelhaftem Ruf als Vorfahren von David, als Urmutter von Priestern und Propheten im Stammbaum des Messias. Müsst ihr euch mal vorstellen. Rahab wird überall genannt. Lies das Neue Testament und du wirst sie finden. Man beruft sich auf sie, auf eine Prostituierte. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der so etwas tun kann? Er wählt einen Naeman, einen Jitro, die Seelote bei Jona und hier Rahab, Jahwe-Verehrer aus den Völkern. Interessant ist, dass auch an dieser Stelle der Bann nicht vollstreckt wird, der sonst vollstreckt wurde. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Gott sagt auch dazu Ja. Entscheidend ist das Bekenntnis zu Jahwe, zu Jesus. Jahwe rettet. Und was für ein erstaunliches Glaubensbekenntnis. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist der Antrieb ihres Handelns. Sie weiß, sie hat gehört, sie hat geglaubt und jetzt bekennt sie sich dazu. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Neues Testament. Sie rechnet mit dem Handeln Gottes. Und daraus können wir etwas lernen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal können wir Glauben bei Ungläubigen finden. Oder bei Leuten, die auf dem Weg sind. Manchmal mehr Glauben als bei uns selbst, bei mir selbst. Muss man von mir da reden. Mehrmals spricht sie von diesem Gott, der moralisch versagten Menschen eine Chance bietet, der Neues ermöglicht, dessen Gnade größer ist, als ich sie mir vorstellen kann. Und manchmal frage ich mich, ob wir dieses Wort Jesu vergessen haben, dass er gesagt hat, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie schnell bin ich dabei, dass ich einen Menschen verurteile? Ich kenne seine Lebensgeschichte nicht. Ich weiß nicht, warum er so ist, wie er ist. Was da passiert ist. Ein bisschen verstehe ich mittlerweile, seit meine Frau eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht hat, da kriege ich ein bisschen was mit davon. Entscheidend ist, dass er irgendwann in eine Entscheidung kommt, wie er leben will. Dass er das Angebot Gottes, was ihm gemacht wird, annimmt. Nicht gleich, vielleicht manchmal auf eine lange Distanz. Aber haben wir dieses Vertrauen, dass unser Gott aus verkrachten Existenten seine Boten und Boten machen kann? Und so kommt es hier zu diesem Solidaritätsabkommen zwischen den Spionen und der Hure Rahab. Die machen wie nennt man das heute? In Deal, genau. In Deal machen die. Ja? Jericho wird erobert, das wissen wir kennen die Geschichte, keine Kampfhandlung. Also die Bläser haben schon eine Autorität in der Bibel, wie ihr das merkt, ja. Vollmächtig in die Posaune stoßen, das kann schon was auslösen, ja. Aber das ist nicht genug. Ein israelischer Eroberer heiratet die Rahab, das steht nicht hier, aber das ist einfach aus der Folge zu erkennen, und das wird der Vorfahre von David und dann dem Messias. Was ist das für ein Gott? Wie groß ist der? Und wie ein roter Faden zieht sich der Glaube durch unsere Geschichte, wie das rote Seil, was die raushängen muss, an dem die sich wahrscheinlich abgelassen haben. Die hatten also ein rotes Seil mit, zu vermuten, die Ausleger, wo die sich dann abgelassen haben zur Stadtmauer raus. Was für ein Gott, dem kein Milieu zu schummrig, zu dreckig ist, vor dem das Dunkel, was auch in uns ist, nicht schreckt, der einen Plan mit uns hat, der uns aus Sklaverei, aus Knechtschaft hineinführen will in seine große Freiheit. Ich möchte euch heute zwei Dinge vermitteln. Einmal, dass wir aufhören müssen mit diesem da und da, sondern dass wir ein bisschen breiter denken für uns selbst, dass wir vielleicht auch barmherziger mit uns selbst umgehen. Und auf der anderen Seite, dass wir es Gott zutrauen, dass er Menschen hier hereinführt, mit uns in Kontakt bringt, die uns vielleicht gar nicht passen. Ich kaue an manchen Leuten, die ich treffe, mächtig, aber ich habe begriffen, dass Gott sie liebt und dass Menschen um uns herum seine helfende Liebe brauchen, egal was die verzappt haben und egal wie dreckig die sind und egal wie den ihr Lebenskonzept meinem widerspricht. Ich traue es Gott zu, dass er sie verändern kann. Und ich sehe es, ich erlebe es. Wir haben seit 2 Jahren einen Hauskreis nach dem Alpha-Kurs und haben dort die Leute, die neu zum Glauben dazugekommen sind. Ich kann euch sagen, das ist ein Traum. Wenn du siehst, was der Heilige Geist bei Menschen macht, wie sich ihr Leben verändert, wie auf einmal eine Frau, eine erwachsene Frau, ja, wie sie auf einmal begreift, ja, man muss miteinander essen. Da hat jeder gegessen, wie er wollte. Wenn er Hunger hatte, ist er zum Kühlschrank gegangen. Keine Essenszeiten. Wenn du den Schrank aufgemacht hast, da sah es, wie nach einem Atomschlag aus, alles durcheinander. Die Frau lernt, gewisse Struktur in ihr Leben zu bringen und sie hat eine Sehnsucht danach, gewirkt durch den Heiligen Geist. Ganz natürliche Dinge. Und das hat Auswirkungen in ihrer Familie, zu den Kindern und. Was für ein Geschenk. Und da gibt es auch Rückschläge. Zu erleben, welche Kraft das Evangelium hat, das können wir nur, wenn wir bereit sind, uns auf Menschen einzulassen, die uns eigentlich gar nicht liegen. Und das passiert hier in dieser Geschichte. Gott macht mit Rahab Geschichte, einer Prostituierten. Und er führt durch diese Frau seinen Plan aus, setzt seinen Willen um. Ist schon irre, aber wunderbar. Da können wir Gott eigentlich nur danken. Können wir Gott danken, dass er sowas möglich macht. Das heißt nicht, dass wir das Schlechte gutheißen, aber dass wir begreifen, dass Gott aus Dreck Honig machen kann. Dass er das Leben so verändern kann. Und nun mal ganz ehrlich, schauen wir mal in den Spiegel und erinnern uns daran, wo wir hergekommen sind. Was war, bevor Jesus unser Leben in die Hand genommen hat. Wie viel Veränderung ist denn da passiert? Und darüber lasst uns dankbar sein und das als Glaubensansporn nehmen, für andere Menschen zu glauben, zu hoffen und zu beten. Amen. Wir haben ein wunderbares Lied, was wir jetzt singen wollen, was ein Gebet ist. Ja, ich muss mal drauf gucken. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns dieses Gebet miteinander singen.